CoronaCast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike.
Es ist Herbst, die Corona-Zahlen in Sachsen und Deutschland sind beim Blick auf die Wochenwerte tendenziell steigend. Am stärksten betroffen im Moment die Gruppe der 5- bis 14-Jährigen. Die Hospitalisierungsrate bundesweit ist aktuell gering, also die Zahl der in Krankenhäusern zu behandelnden Corona-Patienten ist nicht alarmierend im Moment. Aber Corona und die Themen, die damit eng zusammenhängen, beschäftigen uns natürlich nach wie vor. Damit willkommen im Corona-Cast bei sächsische.de. Ich bin Fabian Deike und in dieser Folge geht es unter anderem um die ab kommender Woche kostenpflichtig werdenden Corona-Tests für Ungeimpfte. Im besonderen Fokus dieser Podcast-Folge steht aber eine andere Diskussion, die in dieser Woche Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer angeschoben hat. Er sprach sich am Rande eines Besuchs in der italienischen Hauptstadt Rom dafür aus, dass Unternehmen von ihren Angestellten den Impfstatus in Erfahrung bringen dürfen sollten. Mit meinem Gast spreche ich gleich darüber. Er ist zum zweiten Mal hier im Corona-Cast dabei. Unser letztes Gespräch ist aber schon eine ganze Weile her. Das war am 1. Mai 2020. Ich begrüße Sie auf ein neues. Markus Schlimbach, Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Sachsen. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, Herr Schlimbach, es gibt aktuell eine Reihe an Corona-Regeln, die die Arbeitswelt berühren und beeinflussen. Aktuell spannende Diskussion, die Aussage Michael Kretschmers hinsichtlich dieser Abfragemöglichkeit für Arbeitgeber nach dem Impfstatus von Arbeitnehmern. Der Ministerpräsident sieht dort Bedarf zum Nachbessern und verweist auf den öffentlichen und sozialen Bereich, wo das schon gang und gäbe sei. Herr Schlimbach, wie finden Sie diesen Gedanken?
Ich habe meine Bedenken dazu. Wir erleben zurzeit, dass der Druck, eine Impfung zu machen, auf die betriebliche Ebene verlagert wird und dass sich der Staat, der dort eine große Aufgabe hat zur Aufklärung, zur Information, auch zur Diskussion, dass der sich da einen schlanken Fuß macht und diesen Druck einfach in die betriebliche Ebene weitergeht. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Betriebsräte, Personalräte sollen sich jetzt mit dem Problem auseinandersetzen, was der Staat bislang nicht gelöst hat. Was mir wichtig ist, will ich auch vorab sagen. Ich bin ganz klar dafür, dass man sich impfen lässt. Habe selber eine Corona-Erkrankung durchgemacht, habe das in der Familie gesehen, wie schwere Corona-Erkrankungen verlaufen. Auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die auch mit Long-Covid-Symptomen zu tun haben. Also die Corona-Impfung, finde ich, ist eine sehr wichtige und richtige Maßnahme. Aber, und das ist der Punkt, um den es mir geht, wir dürfen diesen Konflikt, der damit zusammenhängt, nicht in die Betriebe tragen. Dort hat er nichts zu suchen. Das muss eine gesellschaftliche Auseinandersetzung sein. Und da fehlt mir vom Ministerpräsidenten auch durchaus positive Signale.
Michael Kretschmer, ich sagte es eingangs, war in Italien. Dort sollen ab 15. Oktober Arbeiter und Angestellte sowohl in öffentlichen als auch privaten Betrieben einen sogenannten Green Pass vorlegen. Also Green Pass bedeutet so viel wie 3G-Regel. Also man darf nur getestet, genesen oder geimpft zur Arbeit gehen. Das muss überprüft werden in den Betrieben. Verstöße stehen unter Strafe, sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die Arbeitgeber. Halten Sie so etwas in Deutschland überhaupt für denkbar? Wie sieht das rechtlich aus? Kann so etwas, unabhängig davon, wie man das jetzt findet, überhaupt eingeführt werden bei uns?
Da stehen große datenschutzrechtliche Bedenken dagegen. Es geht darum, um ganz persönliche Gesundheitsdaten, die dann offengelegt werden an den Arbeitgeber. Und das ist ein Punkt, wo wir als Gewerkschaften sehr große rechtliche Bedenken haben, dass das überhaupt eingeführt werden kann. Denn da steht das Persönlichkeitsrecht, und das ist grundgesetzlich geschützt, dem entgegen. Und aus unserer Sicht ist das deshalb ein Schritt, der viel zu weit geht. Die Konsequenzen sind nicht absehbar. Was passiert, wenn jemand sich dann, weil zum Beispiel es war keine Voraussetzung, dass ein Impfstatus bei der Einstellung, bei dem Abschluss eines Arbeitsvertrages zugrunde gelegt wurde. Welche Folgen hat das dann? Das kann im schlimmsten Fall zu einer Kündigung führen. Das kann auch dazu führen, dass der Arbeitgeber den Beschäftigten weiter bezahlen muss, weil er zwar seine Arbeitskraft anbietet, aber der Arbeitgeber wegen rechtlicher Probleme diese Arbeitsleistung nicht annehmen kann. Insofern ist da sind schwere rechtliche Bedenken gegen einen solchen Schritt hier in Deutschland. Und eigentlich muss man auch sagen, das ist europäisches Datenschutzrecht und Gesundheitsdaten unterliegen dort den höchsten Schutzvorschriften, die es im Datenschutzrecht gibt. Und das muss beachtet werden.
Nun ist es ja in Italien aber dann möglich ab 15. Oktober.
Ich kenne jetzt die genauen Bedingungen von Italien nicht, wie sie das gemacht haben, aber ich glaube, das kriegen wir auch mit unseren grundgesetzlichen Vorgaben, kriegen wir das nicht hin.
Ich finde diese Abwägung interessant. Einerseits hat ja ein Arbeitgeber eine Pflicht, seine Angestellten vor Gesundheitsbeeinträchtigungen zu schützen. Andererseits gibt es jetzt diesen hohen datenschutzrechtlichen Standard, der ja auch die persönlichen Daten schützt. Es ist unheimlich schwierig, da richtig zu entscheiden. Es geht ja am Ende nicht darum, dass man jetzt zwingend jemanden zur Impfung zwingt, sondern es geht ja darum, dass man sie schützt vor einer Erkrankung, vor einer möglichen. Wie entscheidet man da richtig?
Aber da haben sich eigentlich die Arbeits- und Gesundheitsschutzmöglichkeiten, die es jetzt während Corona sich entwickelt haben, muss man ja sagen, die haben sich ja bewährt. Ob das jetzt im Büro ist, wo die Abstandsregeln eingehalten werden können, wo Homeoffice ermöglicht wurde, wo Arbeitszeiten entzerrt worden sind oder auch am Band, wo besondere Vorrichtungen gemacht worden sind, diese Trennwände, die da auch zum Beispiel bei den Automobilproduzenten aufgebaut worden sind. Das führt dazu, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz hat sich deutlich verbessert. Und eine Sorge, die wir auch haben, ist, dass dadurch, dass dann auf die Impfung nur gesetzt wird, dass damit der Arbeits- und Gesundheitsschutz ausgehöhlt wird. Die Impfung ist kein Instrument des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, sondern es ist ein Schutz, der den Menschen ermöglicht wird. Aber, und das wissen wir ja auch, eine Impfung schützt nicht vor Weiterverbreitung der Infektion. Man kann auch erkranken, zum Glück nur leicht, aber trotzdem sind Erkrankungen möglich. Und insofern ist für uns wichtig, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz, der technische, wenn man das mal so sagen will, der technische Arbeits- und Gesundheitsschutz, dass der weiter hochgehalten wird. Und wir haben so ein bisschen die Sorge, dass wenn man jetzt auf Impfungen setzt, dass dann das als alleiniger Arbeits- und Gesundheitsschutz gesehen wird. Wir haben ja alle geimpft.
Im Sinne von alleiniger Schutz, im Sinne von Corona-Schutz oder generell?
Ja, als Corona-Schutz, klar.
Meine Kollegen der Wirtschaftsredaktion von sächsische.de, die haben sich natürlich auch mit dieser Debatte um diese Aussage von Michael Kretschmer beschäftigt und haben neben Arbeitnehmervertretern auch die Arbeitgeberseite angehört, die Wirtschaft befragt. Von der Vereinigung der sächsischen Wirtschaft heißt es zum Beispiel, Zitat, wenn der Impfstatus das entscheidende Kriterium sein soll, muss er auch umfassend zur Anwendung kommen können, auch in den Betrieben und Einrichtungen. Zitat Ende. Man wünscht sich also seitens der Wirtschaft, ich fasse das mal grob zusammen, von der Politik einfachere Regeln und das überall möglichst gleich. Das ist da jetzt ein bisschen anders als das, was Sie sagen, aber es ist ja auch nicht ganz verkehrt, einfache Regeln überall zu fordern, oder?
Das ist natürlich klar, dass das dann gefordert wird. Wir wollen bloß diesen Gesundheitsdatenschutz, der ist uns viel wert, weil wir haben erlebt, wie, und das jetzt nicht nur bei Corona bezogen, sondern auch bei anderen Krankheiten. Es ist ein wichtiges Gut, dass der Arbeitgeber nicht über den Gesundheitsstatus eines Beschäftigten Bescheid weiß. Das schützt auch vor willkürlichen Kündigungen, vor anderer Behandlung, dass man dann auf irgendeinem Arbeitsplatz, den man nicht will, eingesetzt wird. Also da ist ein wichtiger Punkt ist für uns dieser Gesundheitsdatenschutz und den wollen wir erhalten. Und wenn wir jetzt anfangen, da so stückchenweise was rauszubrechen, dann haben wir die Sorge, dass dann dieser Gesundheitsdatenschutz bröckelt und dass man für dieses oder jenes dann das auch weiter aushöhlt. Und deshalb, wir warnen frühzeitig vor den Gefahren, die man da aufgreift, wenn der Gesundheitsdatenschutz geschleift wird. Und deshalb,
also Sie sehen
haben
eher
wir da
das Problem,
auch unterschiedliche Positionen zu den Arbeitgebern.
Also Sie sehen da eher das Problem, dass nach Corona, wenn die Pandemie mal irgendwann zu Ende sein sollte, vielleicht im Frühjahr, wie manche sagen, dass es dann so ist, dass eben man ja gesehen hat, bei Corona ist es ja gegangen, dass man da reingucken konnte, dann gucken wir jetzt mal bei der Grippe auch da rein. So.
Genau. Das ist durchaus die Gefahr, die man da sehen kann.
Mal generell noch so zu dieser ganzen Impfthematik gefragt. Was kann denn ein Arbeitgeber mit ungeimpften Mitarbeitern machen und was nicht? Wo sind da die Grenzen beziehungsweise auch die gegenseitigen Pflichten?
Was kann er mit ungeimpften Mitarbeitern machen, wenn jetzt sozusagen so eine 2G, 3G-Regelung...
Genau.
Das ist sehr schwierig. Wir haben zum Beispiel auch Sorge vor diesen 2G-Regelungen, die jetzt zum Beispiel in der Gastronomie eingeführt worden sind. Das heißt ja, dass da auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft sein müssen. Das ist eine schwierige Sache, auch weil das durchaus bei denjenigen, die zum Beispiel wegen Behinderungen oder so das nicht können, wird da eine Forderung aufgemacht, die teilweise nicht zu erfüllen ist. Das
Wobei
heißt,
es bei denen ja auch so ist, da gibt es ja Ausnahmen. Also die Ausnahme wird ja gemacht.
Ja, aber wie soll das denn in der Praxis umgesetzt werden? Da bin ich selber ein bisschen überfragt, wie das gehen soll. Das ist der Punkt, wo ich auch am Anfang sagte, da wird ein gesellschaftlicher Konflikt einfach in die betriebliche Realität verlagert, weil man nicht in der Lage ist, diesen gesellschaftlichen Konflikt auszutragen. Und da sind die Möglichkeiten für Ungeimpfte dann in einem solchen Betrieb zu arbeiten, sind einfach schwierig bis gar nicht möglich.
Im Pflegebereich ist das ja auch ein Problem nach wie vor, dass sich eben nicht alle Menschen oder nicht alle Mitarbeiter impfen lassen, was natürlich in der Pflege durchaus ein sinnvoller Schutz auch sein kann für einen selbst. Was kann man Menschen sagen, die in diesen Berufen arbeiten, wo man absehbar halt sehr eng auch mit Menschen in Kontakt kommt, gerade in der Pflege, dass sie sich vielleicht doch impfen lassen?
Also auf alle Fälle auf Überzeugung setzen, also mit ihnen reden, auch über ihre Ängste reden, auch sehr konkret über diese Ängste. Und die sind ja ganz unterschiedlich. Haben Sie sicher auch schon, kennen Sie diese ganzen Vorbehalte, das neue Impfstoff, wir wissen nicht so ganz genau, was in unseren Körper kommt. Ja. Und so. Darüber muss offen gesprochen werden. Da ist auch viel Überzeugungsarbeit noch notwendig. Aber ich glaube, das ist der Weg, der einzige, der funktioniert, dass man Überzeugungsarbeit leistet. Und das mache ich, gebe ich auch offen zu, das mache ich auch selber gerne, weil ich bin davon überzeugt, dass die Impfung richtig ist. Und da lieber eine Stunde länger mit jemandem diskutieren und auch Argumente austauschen, als nur diesen Druck ausüben, der im Endeffekt ja auch dazu führen kann, und das ist die auch eine zweite Sorge, dass es ans Geld
geht. Der ja auch einen gegenteiligen Effekt haben kann, dass es ja komplett die Menschen komplett zumachen durch den Druck.
Ja.
Das Nein kann ja aber auch von der anderen Seite kommen. Also es ist ja nicht nur so, dass Leute sagen, ich lasse mich nicht impfen, sondern vielleicht gibt es ja auch Menschen, die sagen, nee, also mit einem Ungeimpften will ich nicht im Büro sitzen. Wie geht man dann mit solchen Leuten um?
Muss ich aber gestehen, habe ich bislang noch nicht erlebt, sondern da ist eher so die Situation da, wir müssen jetzt diese Situation überstehen, wir müssen diese Schwierigkeiten überstehen. Junge, überleg nochmal, ob du das nicht doch anders machen kannst. Also ich glaube, da fangen eher Diskussionen an als so eine Abwehrhaltung.
Ja, oder vielleicht auch, man fühlt sich ja auch in einer gewissen Weise sicherer. Sieht man ja auch anhand von Veranstaltungen, die möglich sind, und dass Menschen eben durchaus jetzt offener und auch dem Leben aufgeschlossener wieder gegenüber sind, als es noch vielleicht vor der Impfung war. Wir biegen vielleicht an dieser Stelle mal thematisch ein bisschen ab. Lassen Sie uns mal über die Corona-Tests reden, die ab kommender Woche im privaten Bereich kostenpflichtig werden. Da fragt sich jetzt der ein oder andere vielleicht, ob das auch Auswirkungen auf die Arbeitswelt hat. Zum Beispiel schreibt da die sächsische Verordnung vor, dass man etwa nach Reiserückkehr oder einer Abwesenheit von mehr als 5 Tagen bei Rückkehr in den Betrieb einen Testnachweis erbringen muss, wenn man nicht genesen oder geimpft ist. Vielleicht können Sie dazu noch mal gut Auskunft geben. Wer bezahlt die Tests ab Montag? Oder anders gefragt, bleibt es dabei? Muss der Arbeitgeber für diesen speziellen Fall der Rückkehr auch weiterhin für ein Testangebot sorgen? Bleibt es kostenlos?
Ja, das sind immer diese Schwierigkeiten. Wenn ich die Corona-Verordnung richtig gelesen habe.
Die ist manchmal etwas schwierig.
Ja, ne? Dann ist es ja nach wie vor so, dass es in einigen Bereichen, also gerade im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich, müssen die noch kostenlos angeboten werden. In anderen Bereichen müssen die Tests nicht mehr unbedingt kostenlos angeboten werden. Ich weiß, dass das manche Arbeitgeber auch weiterhin noch machen, und weil sie auch nicht den Konflikt dann haben wollen, dass dann welche sagen, wenn ich den Test nicht bezahlt bekomme, dann komme ich eben gar nicht oder so. Sondern durchaus da auch weiterhin das anbieten. Aber das ist dann halt eine rechtliche Grauzone. Und da wäre es schön, wenn es bei den Corona-Verordnungen durchaus mal zu einheitlicheren und klareren Regeln käme.
Als Gewerkschafter haben Sie natürlich bei diesem Thema den Blick auf die Arbeitswelt. Die Kostenpflichtigkeit für die Corona-Tests betrifft überwiegend den Privatbereich, aber auch teilweise, wie wir gerade gehört haben, den Arbeitsbereich. Also man muss auf eigene Kosten jetzt die Tests machen, wenn man auf jeden Fall ins Restaurant will oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchte. Wir haben deshalb auch nochmal den Virologen Alexander Dalbke gefragt, für wie sinnvoll er es hält, dass Ungeimpfte künftig zahlen müssen. Hören wir uns kurz an.
Niederschwellige, kostenfreie Corona-Teste als Antigen-Schnelltest waren insbesondere in der ersten Phase der Pandemie hilfreich, um unerkannt Infizierte frühzeitig und schnell zu identifizieren und damit Infektketten schneller und effizienter zu unterbrechen. Dies war insbesondere in der Phase wichtig, in der große Teile der Bevölkerung, insbesondere auch solche mit einer besonderen Gefährdung für schwere Verläufe, noch ungeschützt waren. Mittlerweile hat sich die Lage aber dahingehend geändert, dass sichere und wirksame Impfstoffe verfügbar und mittlerweile auch in großer und ausreichender Zahl verfügbar gemacht worden sind. Damit kann sich jeder Einzelne wirksam, insbesondere vor den schweren Verläufen einer Coronavirus-Infektion, schützen. Mit der Verfügbarkeit von wirksamen Impfstoffen geht damit der Infektionsschutz wieder auf die Einzelne zurück, die jetzt selber sozusagen über einen entsprechenden Schutz mit der Impfung entscheiden kann. Deshalb finde ich es dann konsequent, dass man als Gesellschaft auch aus ökonomischen Aspekten sagt, jetzt sind diese kostenfreien Tests für asymptomatische nicht mehr in dem gleichen Ausmaß notwendig und hier wird eine entsprechende Kostenpflicht eingeführt. Jeder hat die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Die Impfstoffe sind wirksam und sicher und insofern hat dann jeder Einzelne für sich eine entsprechende Entscheidung zu treffen.
Ja, der Virologe sagt, es gibt das kostenlose Impfangebot für alle. Die Gesellschaft müsse deshalb nicht mehr für die Kosten für die Tests derer zahlen, die nicht zur Impfung gehen wollen. Mal überspitzt gefragt, dürften Arbeitgeber nicht auch so argumentieren? Immerhin müssen ja auch Arbeitgeber beispielsweise für Tests im Vorfeld von Präsenzveranstaltungen, etwa bei Fortbildungen, auch für den Unwillen der Nichtgeimpften zahlen.
Wir setzen da schon auch auf eine auf pragmatische Lösungen und dass man dann auch einerseits der Arbeitgeber möchte, dass es keine Konflikte in seinem Betrieb gibt, dann kann er sich durchaus dazu entscheiden, auch die Tests weiterhin zu bezahlen, zu übernehmen. Oder er gibt halt den Druck an die Arbeitnehmer weiter. Das kann aber auch dazu führen, dass es dann durchaus zu Verärgerungen, zu Unwillen führt. Und das ist auch so ein Punkt, wo eben wieder dieser Grundkonflikt, den wir haben, in die betriebliche Ebene übertragen wird und dort gelöst werden muss. Und das zieht sich jetzt langsam durch die ganzen Entscheidungen, die in den letzten Monaten gefällt worden sind, dass der Druck einfach in die Betriebe hineingegeben wird und nicht gesellschaftlich gelöst wird. Das ist ein Ärgernis.
Wie läuft das denn in der Praxis? Ich habe jetzt nur den Einblick jetzt vielleicht in die Firma, in der ich arbeite, also in meinem Haus. Sie haben den Blick ein bisschen breiter auf die gesamte Arbeitswelt. Wie läuft das überhaupt ab, diese Konfliktebene? Es ist ja nicht jede Firma ein Riesenkonzern. Meistens sind es ja eher kleinere Unternehmen. Da kennt der Chef seine 5 Mitarbeiter. Wenn die da Corona-Tests machen müssen, ich meine, dann zeigen sie ihrem Chef den Test hin. Das sind doch Konflikte. Wie wird das in der Praxis tatsächlich aufgelöst?
Naja, da müssen wir uns auch ehrlich machen. Da gibt es auch den Arbeitgeber, der genauso die seine persönliche Meinung zu Corona hat, um das mal so ganz allgemein erstmal auszudrücken.
Eine sehr vorsichtige
Formulierung. Der dann sagt, ach, ich habe jetzt keine Lust, ihr braucht auch keine Tests zu machen, wir kommen schon so zurecht. Hm. Ich habe es auch selbst erlebt bei Handwerkern, die bei Reparaturen zum Beispiel auch in Pflegeeinrichtungen gekommen sind, wo mehrere Handwerker einfach abgesagt haben, weil sie keine Lust hatten, ihre Mitarbeiter zu testen oder mit aktuellen Tests auszustatten, haben so und so vielleicht genug Aufträge. Und da ist es dann nicht mehr so wichtig, ob sie dann in eine Pflegeeinrichtung gehen. Das hat wochenlang gedauert, ehe dann die technischen Geräte gewartet werden konnten. Also da gibt's ganz unterschiedliche Formen und dann gibt's natürlich auch die Betriebe, die das übernehmen, wo auch die Schutzvorrichtungen ganz besonders sind, wo auch Wert darauf gelegt wird, dass Masken getragen werden, dass alles eingehalten wird. Das ist sicher eher bei den größeren Betrieben so. Bei kleineren müssen wir durchaus feststellen, dass da auch manchmal ein sehr lässiger Umgang damit stattfindet.
Na, weil der Konflikt ja in der Regel direkt ausgetragen wird mit jemandem, den man sehr gut kennt. In einer größeren Firma ist dann halt irgendwie eine andere Abteilung vielleicht für die Corona-Regeln zuständig.
Das ist ja dann, naja, und dann ist es auch so, dass der Betriebsrat sich mitkümmern muss, dass der Betriebsrat auch bei den Arbeits- und Gesundheitsschutz Mitspracherecht hat. Da wird dann auch geguckt, wie das auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sinnvoll und günstig ist. Also da wird auch erstmal der Ausgleich im Betrieb gesucht. Mhm. Das ist aber bei den kleineren Unternehmen, wo es auch meistens keinen Betriebsrat gibt, ist das halt nicht so der Fall. Da wird dann halt entweder sagt der Chef, wie es lang geht, oder man streitet sich erstmal. Und eventuell gehen dann welche, die genervt sind, auch von einem lässigen Umgang mit Corona, gehen dann auch aus den Firmen weg.
Was kann denn ein Chef machen, wenn er einen, ich sag mal, Testverweigerer in seinen Reihen hat? Was ist denn das äußerste Mittel?
Das äußerste Mittel ist im Endeffekt ja die Kündigung, weil der Arbeitnehmer ja dann nicht mehr seine Arbeitsleistung zur Verfügung stellt und sozusagen eine jetzt mal in Anführungszeichen und nicht ganz arbeitsrechtlich ausgedrückt, eine Arbeitsverweigerung macht. Das wäre die größte Konsequenz. Aber was durchaus auch schon vorgekommen ist, dass es dann halt welche gibt, die genervt sind von den vielen Tests und die dann aufhören und irgendwie woanders sich was suchen, wo es vielleicht nicht so viele Tests gemacht werden.
Nochmal eine generelle Frage zu diesen ganzen Schutzmaßnahmen und Vorschriften, die es da so gibt. Nach anderthalb Jahren Pandemie verliert man ja so ein bisschen den Überblick. Was müssen Arbeitgeber denn aktuell noch an Schutzmaßnahmen zwingend treffen?
Naja, im Endeffekt sind es die gleichen wie am Anfang. Das sind die AHA-Regeln, also den Abstand halten, Hände waschen und so weiter und so fort. Das ist nach wie vor gültig. Es müssen Trennmöglichkeiten da sein, dass dort, wo eng zusammengearbeitet wird, dass dort die Trennwände da sind. Es müssen auch dort, wo eng zusammengearbeitet wird, die Masken getragen werden. Diese Corona-Arbeitsschutzverordnung, die ja jetzt seit späten Frühjahr des vergangenen Jahres gilt, die ist nach wie vor weiter in Kraft. Mhm. Und das ist sozusagen die Grundlage dessen, was in der Arbeitswelt passiert. Dann kommen manchmal, aber das ist nur in wenigen Fällen so der Fall, die zusätzlichen Maßnahmen, die auf Landesebene getroffen werden. Aber das ist dann eher bei Gastronomie und so, da hat das dann eher Auswirkungen.
Sie sprachen gerade Masken an. Da habe ich so in manchen Bereichen oder auch Betrieben, wenn man mal so reinguckt, das Gefühl, die spielen fast gar keine Rolle mehr. Wie ist denn da so Ihr Eindruck?
Ja, das ist, glaube ich, nach der weiteren Verbreitung der Impfung ist da manchmal ein lässigerer Umgang. Man sieht viele Leute, die ihre Maske unterhalb der Nase tragen. Das kommt durchaus jetzt häufiger vor. Das bleibt aber der Appell, die Maske hilft und die Maske ist auch ein Schutzinstrument. Das haben wir gesehen und hat ja auch, muss man ja auch sagen, es schützt ja auch vor vielen anderen Krankheiten. Was wir jetzt an Rückgang, an weiteren Erkältungskrankheiten sehen, das ist schon bemerkenswert und da sieht man, wie auch solche Schutzmaßnahmen durchaus Auswirkungen auf weitere Bereiche haben. Da ist manches sogar, sollte man auch überlegen, ob man auch manche dieser Schutzmaßnahmen, gerade im Arbeits- und Gesundheitsschutz, ob man das nicht weiter aufrechterhält, weil es natürlich die Gesundheit besser schützt.
Also in der Grippesaison sicherlich ist es ein Thema, worüber man diskutieren kann. Es wird sicherlich aber auch so sein, dass man sich nach der langen Zeit der Maske danach sehnt, sie auch mal irgendwann einfach zu Hause liegen lassen zu können, wenn man rausgeht. Also da bin ich auf jeden Fall auch bei denen, die sagen, ich habe darauf keine Lust mehr. Zum Schluss mal noch vielleicht ein anderes Thema, ebenfalls eine große Diskussion. Es ist von den Gesundheitsministern von Bund und Ländern beschlossen worden, dass Löhne im Fall einer Quarantäne nicht fortgezahlt werden sollen, wenn sich ein Ungeimpfter sicherheitshalber isolieren muss. Das soll ab 1. November gelten. Juristisch wird das als schwierig angesehen. Wie steht der DGB dazu?
Auch das ist so ein Punkt, wo eben wieder diese gesellschaftliche Debatte in die betriebliche Ebene verlagert wird. Man muss es ja auch noch mal ganz genau auseinandernehmen. Das ist die Lohnfortzahlung bei Quarantäne, die der Arbeitgeber sich vom Gesundheitsamt erstatten lassen kann. Das heißt, der Arbeitgeber ist erstmal in der Pflicht, die Quarantäne zu bezahlen. Dann kommt nur die Frage bei der Erstattung, ist das jetzt ein Ungeimpfter oder ist das ein Geimpfter? Dann, wenn es ein Ungeimpfter ist, wird halt nicht erstattet. Insofern ist das wieder so ein Konflikt, der im betrieblichen Bereich stattfindet. Und wir haben natürlich das jetzt nochmal eine ganz besondere Feinheit in einigen Bereichen, gerade im bei Lehrerinnen und Lehrern, wo wir jetzt in Sachsen auch die Verbeamtung durchführen, ist es so, dass ein ungeimpfter verbeamteter Lehrer würde eine Quarantänezahlung bekommen. Ein ungeimpfter angestellter Lehrer würde sie dann nicht bekommen. Und diese Konflikte müssen wir wahrlich nicht im Betrieb haben. Das ist auch so ein Punkt, wo auch wieder dieses, es geht zu weit. Dieser Druck, der geht ja auch dann wirklich in den Lohn, ins Gehalt, wo die Leute das Geld auch brauchen. Und da haben wir schwere Bedenken, dieses Instrument einzuführen. Mein Appell bleibt, lieber die Debatte öffentlich darüber führen, warum Impfungen gut sind, warum es sinnvoll ist, sich impfen zu lassen.
Nun glaube ich aber nicht, dass sich das mit der Verbeamtung der Lehrer, also mit diesem speziellen Fall, noch bis zum 1. November wird lösen lassen. Es wird ja kommen.
Nee, Beamte haben gar nicht, also dort geht das gar nicht, jetzt aus verfassungsrechtlichen Gründen und dem besonderen Status von Beamten. Dort können die, dort geht.
Ich meinte jetzt bei denen, die nicht verbeamtet sind.
Das kommt jetzt drauf an. Bislang ist zu dem Thema noch bisher nur die Absicht da, dass man das machen will. Eine konkrete gesetzliche Form ist mir bisher auch noch nicht untergekommen, wie das juristisch gemacht wird. Da bin ich mal gespannt.
Also es sind ja noch knapp 3 Wochen bis zum November. Ja. Mal schauen, was da auf jeden Fall noch kommt. Wir haben ja jetzt hier über den Quarantänefall geredet. Der schlimmere Fall für den Betroffenen ist natürlich, wenn er sich erkrankt, im schlimmsten Fall dann auch vielleicht schwer erkrankt. Wenn jetzt ein Ungeimpfter, der eben erkrankt und nicht nur in Quarantäne muss, weil er sich vielleicht angesteckt hat oder eine Kontaktperson ist, greift dann in diesem Fall aber das gewohnte Recht auf Entgeltfortzahlung für 6 Wochen ist ja die Regel, glaube ich. Oder gibt es da auch Besonderheiten, die man jetzt beachten muss?
Nee, das ist eine ganz normale Krankheit, da gibt es keine Besonderheiten. Also es wird wie eine normale Krankheit behandelt, wollen wir es mal so sagen.
Okay, würde ich sagen, lassen wir das mit dem Thema, schließen wir das auch an der Stelle ab. Wir gucken, was sich in den nächsten Wochen da noch wird bewegen. Ich denke, gegen Ende Oktober wird zu dem Thema nochmal sehr viel gesprochen werden. Eingangs unseres Gesprächs hatte ich erwähnt, dass wir uns hier im Podcast schon mal gesprochen haben. Das ist mittlerweile schon 1,5 Jahre her. Das war am 1. Mai 2020, am Tag der Arbeit damals. 1,5 Jahre sind vergangen. Lassen Sie uns vielleicht da an dieser Stelle noch mal kurz zurückblicken. Es sind in der Pandemie viele Entscheidungen gefallen, um Menschen zu schützen. Es ist ja, man muss ja auch sagen, meistens in einer guten Absicht passiert, aber vielleicht auch um Arbeitsplätze zu schützen an der Stelle. Neben Wirtschaftshilfen war vor allem die Kurzarbeit ein wesentliches Instrument, beziehungsweise sie ist es ja immer noch. Rückblickend, wie gut und vielleicht nicht so gut wurde dieses Instrument eingesetzt? Wo ist das jetzt vielleicht auch noch sinnvoll?
Also Kurzarbeit war ein wirklich entscheidendes Instrument, um Beschäftigung zu erhalten. Es ist gehört mit zu den Exportschlagern aus Deutschland. Viele Länder haben das dann nachgebaut. In Tschechien zum Beispiel heißt das Instrument auch Kurzarbeit, wie in Deutschland. Insofern, das ist wirklich sehr sinnvolles gewesen.
Also jetzt wirklich, dass man sagt, in Tschechien kein tschechisches Wort, sondern Kurzarbeit. Ja.
Nein,
das wusste ich noch nicht.
Hat wirklich dazu geführt, um Beschäftigung zu erhalten, dass das, wofür Kurzarbeit gedacht war, ist wirklich angewandt worden. Und wir haben dadurch auch relativ schnell jetzt fängt die Wirtschaft wieder an zu arbeiten. Also man merkt richtig, die Kurzarbeit hat dazu geführt, dass die Leute zwar mal kurz oder manche auch länger, also ich meine, das ist jetzt, manche sind durchaus in den 1,5 Jahren auch mit sehr viel Kurzarbeit. Der Unterschied vielleicht ist zu den wirtschaftlichen Ursachen ist oftmals dann die Kurzarbeit auf Null gesetzt worden. das bekannte Beispiel jetzt bei Opel in Eisenach, die müssen eben jetzt 3 Monate lang auf Null Kurzarbeit sein. In der Corona-Krise bei der gesundheitlichen Einschränkung, da war es oftmals so, dass nicht diese Null Kurzarbeit die Regel war, sondern oftmals so zwischen 40% und 60% nur Kurzarbeit gemacht worden ist. Und es ist ein unglaublich flexibles Instrument. Man konnte relativ kurzfristig sagen, Leute, geht jetzt mal in Kurzarbeit, dauert jetzt mal eine Woche oder 2 Wochen und dann seid ihr wieder da. Das war wirklich wichtig, um die Krise gut zu bewältigen.
Ja, also Kurzarbeit ein wichtiges und auch gutes Instrument, das vielleicht als Schlussfolgerung, Fazit zu dieser Maßnahme. Sie sind auch Experte im Bereich Digitalisierung der Arbeitswelt. Sie kennen sich da gut aus. Nochmal so rückblickend, 1,5 Jahre Pandemie. Wie haben sich Arbeitsmodelle verändert? Was ist Ihre Bilanz? Wir waren ja so jetzt in dieser Pandemie auch viel zu Hause. Modell Homeoffice ist durchaus angekommen. Es gab zwischenzeitlich eine gesetzliche Regelung dazu, die es jetzt nicht mehr gibt. Kommt sowas vielleicht wieder?
Das muss kommen. Das war noch in der alten Koalition vereinbart worden, dass man das machen will. Aber das ist ein wichtiges Instrument, um Homeoffice, um mobiles Arbeiten auch Regeln zu geben, Leitplanken zu geben. Das ist notwendig, um die Veränderungen, die die Arbeitswelt gerade jetzt bei Corona erfahren hat, zu gestalten. Und die Digitalisierung insgesamt, muss man sagen, das hat einen wahnsinnigen Schub bekommen, den man ich fürchte, fast ohne Corona hätten wir das nicht so schnell hinbekommen. Aber gut, jetzt ist es so und wir müssen das gestalten, dass da die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinterherhinken, ist ein bisschen schade und das würde auch die Veränderungen in der Arbeitswelt auch besser begleiten können, wenn wir da tatsächlich die Rahmenbedingungen auch besser und aktueller hätten, als wir jetzt uns da so auch ein bisschen durchwurschteln.
Mein Eindruck ist so, in der Arbeitswelt, das begegnet einem dann doch schon sehr häufig. Ist es so, dass die Menschen vielmals wieder zurück in die Betriebe gerufen werden, es da so Regeln gibt, wie einmal die Woche ist okay, aber dann kommst du wieder ins Büro. Wobei man auf der anderen Seite sehen muss, es ging ja in 1,5 Jahren Pandemie auch, dass die Ergebnisse gestimmt haben. Also es ist ja nicht unbedingt so ein, man arbeitet schlechter zu Hause.
Ja, das hängt durchaus von der Überzeugung des Chefs ab. Es gibt die Chefs, die auf Präsenz setzen, die wollen ihre Schäfchen sehen und zählen. Und es gibt diejenigen, die denen das Arbeitsergebnis wichtig ist und die nicht unbedingt das vor Ort haben wollen.
Also es gibt auf jeden Fall Dinge, die in Präsenz besser funktionieren. Also ich sag mal, so kreative Schaffensprozesse oder irgendwelche Brainstormings
deshalb
funktionieren.
Ist das auch wichtig, ja, also deshalb ist das aus unserer Sicht auch wichtig, dass man sich noch regelmäßig trifft, dass man Besprechungen macht, dass da feste Rhythmen da sind, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammenzuholen. Das ist notwendig. Und andererseits ist es wichtig, dass die auch Regeln findet, um die das Homeoffice auch so zu gestalten. Ich kenne auch die Fälle, wo Beschäftigte jetzt schon seit 1,5 Jahren im Homeoffice sind, der Betrieb auch gut findet und das auch weiter betreibt. Und wir haben natürlich auch diese positiven Fälle, wo den Beschäftigten das auch deshalb gut gefällt, weil sie sonst lange Anfahrtswege zu ihren Arbeitsstätten hätten, die dadurch wegfallen. Gerade viele der Großunternehmen, ob das jetzt bei Telekom oder bei der Bahn ist, die sehr zentralisiert in den letzten Jahren haben und Großraumbüros geschaffen haben, die sind davon weggekommen. Das ist jetzt eher im Homeoffice. Und da merkt man dann auch, da sind einige, die sich, wo man merkt, das Homeoffice hat sich bewährt. Man kann so dezentral arbeiten. Und das wird durchaus in Zukunft stärker, gerade in einigen Dienstleistungsbereichen genutzt werden.
Nehmen wir das mal so mit, halten das fest. Ein Modell der Zukunft nennen wir es einfach. Wir haben jetzt viel über Regeln, über Nachweise, Pflichten und Rechte gesprochen. Ich habe ein tschechisches Wort gelernt, Kurzarbeit. Ich hoffe, es war auf jeden Fall auch für Sie, die Zuhörer, erhellend. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Ihnen für dieses Gespräch. Markus Schlimbach, Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Sachsen.
Herzlichen Dank und hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke.
Ja, ein spannendes Gespräch über die Auswirkungen von Corona, den Tests und auch dem Impfnachweis auf die Arbeitswelt. Darüber habe ich gerade gesprochen mit Markus Schlimbach, dem Chef des DGB in Sachsen. Und über diese Debatte zum Impfnachweis in Betrieben, ja oder nein, das wird uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen. Wir bleiben auf jeden Fall dran an diesem Thema bei sächsische.de und allen weiteren Corona-Themen, die für Sachsen wichtig sind. Wer diesen Podcast kennt, weiß, dass es immer in jeder Folge am Anfang einen kurzen Newsüberblick gegeben hat. Diesen kurzen Newsblock, den gibt es auch weiterhin, nur verschiebe ich ihn jetzt immer ans Ende der Episode. Deshalb gibt es jetzt noch zwei kurze Meldungen. Los geht's mit dem Landesschülerrat Sachsen. Der ist gegen die Pläne von Kultusminister Christian Piwarz, die Maskenpflicht im Unterricht nach den Herbstferien gegebenenfalls abzuschaffen. In der Schülerschaft sei man sich weitgehend einig. Lieber setze man im Unterricht Masken auf und sei sicher vor Corona, als zu Hause unterrichtet werden zu müssen, sagte Oliver Sachse, der stellvertretende Vorsitzende des Landesschülerrats. Natürlich gäbe es vereinzelt Schülerinnen und Schüler, die lieber ohne Maske im Unterricht sitzen würden. Die Mehrheit, so Sachse, habe sich aber damit abgefunden. Kultusminister Piwarz erwägt ein Ende der Maskenpflicht im Unterricht. Bei einer Inzidenz über 35 müsste im Schulgebäude aber noch eine Maske getragen werden. Das sind die Pläne. Eine Entscheidung des Kabinetts darüber steht aber noch aus. Und noch ein Blick voraus in Richtung Weihnachten, konkret nach Dresden. Dort soll nach dem Corona-bedingten Ausfall des Striezelmarkts im vergangenen Jahr dieser im kommenden Advent wieder stattfinden. Die Planungen liefen auf Hochtouren, sagte der Leiter des Amts für Wirtschaftsförderung, Robert Franke. Geplant ist der Beginn des Weihnachtsmarkts auch schon am 22. November. Nach positiven Erfahrungen mit in der Pandemie geöffneten Wochenmärkten und dem Stadtfest am vergangenen Wochenende in Dresden bestünde laut der Organisatorin Zuversicht, dass auch der Striezelmarkt stattfinden kann. Allerdings wird der Aufbau des Marktes diesmal etwas anders als gewohnt sein. Es wird keine Buden mit Innenräumen mehr geben und etwas mehr Platz auf dem Gelände. Glühwein wird es natürlich wie immer geben. So, das soll es damit für diesen Corona-Cast gewesen sein. Links und Hintergründe zum Thema finden Sie auf sächsische.de. Ich platziere auch wie immer in der Beschreibung der Folge passende Inhalte zum Nachlesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.